Willkommen in der vierten Folge des Podcasts Buche akut – Forschen für die Buche von morgen. In dieser Podcast-Reihe wollen wir unser Projekt Buche akut vorstellen. Wir beobachten seit einigen Jahren Schäden in unseren Buchenwäldern und wollen herausfinden, was diese Schäden verursacht. Für generelle Informationen zum Projekt empfehle ich euch, bei Folge 1 anzufangen. Ich bin Dominik Seidel, Professor an der Uni Göttingen und Gastgeber in diesem Format. Heute spreche ich mit Dr. Gitta Langer. Sie ist Expertin für Mykologie und was das ist, erklärt sie uns am besten selbst. Gitta, hallo.
Hallo Dominik.
Du leitest das Sachgebiet Mykologie und Komplexerkrankungen an der, jetzt Hörerinnen und Hörer festhalten, Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen. Die erste Frage, die ich hätte, was genau ist die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt?
Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt ist eine Anstalt, die getragen wird von 4 verschiedenen Bundesländern, nämlich Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Und das ist sozusagen ein Joint Venture. Man hat die forstlichen Versuchsanstalten dieser Bundesländer zusammengefasst, um Synergieeffekte zu erzeugen. Und unser Hauptsitz ist in Göttingen. Wir haben einen Nebensitz in Hannover-Schmünden. Und wir machen angewandte forstliche Forschung.
Okay, und du leitest jetzt das Sachgebiet Mykologie und Komplexerkrankungen. Auch das bedarf, glaube ich, einer kurzen Hintergrunderklärung. Was ist Mykologie und was sind Komplexerkrankungen?
Also die Mykologie ist per se die Pilzkunde. Das heißt, ich untersuche pilzliche Organismen. Jetzt nicht die Pilze, die man so zum Essen hat, sondern Pilze, die Pflanzen schädigen, sogenannte Pflanzenpathogene. Und Komplexerkrankung bedeutet, dass eine Krankheit in der Regel nicht nur durch einen Faktor ausgelöst wird, wie zum Beispiel durch einen Schadpilz, sondern viele verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Umweltbedingungen, einen Einfluss haben und eine Krankheit auslösen können. Und diese komplexen Zusammenhänge, die untersuche ich in meinem Sachgebiet. Und so mache ich eine Kausalanalyse von Waldbaumerkrankungen.
Und wenn ich das jetzt analog sehen würde zur Humanmedizin, wärt ihr dann eher im Bereich der Pathologie oder eher in einem anderen Bereich? Wie würdest du das einordnen?
Wir werden auch als Forstpathologen bezeichnet, weil in der Regel gibt es, wenn ein Baum von einer pilzlichen Krankheit betroffen ist, keine Kur. Ich kann kein Arzneimittel oder keine Gegenmaßnahme also anwenden oder empfehlen, weil grundsätzlich die Anwendung von Fungiziden, also Mitteln gegen Pilze, im Wald verboten ist. Und das ist auch sehr gut, weil Pilze spielen eine ganz zentrale Rolle im Ökosystem Wald in verschiedenen Funktionen. Und es gibt sehr viele Pilze, die sehr wichtig sind für das Wachstum unserer Bäume, wie zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze. Das sind solche Pilze, die mit der Wurzel von Bäumen in Verbindung stehen und praktisch die Wurzeln mit Wasser versorgen. Es ist eine Symbiose von einem Pilz und unserem Baum.
Okay, das heißt, es gibt anders als beim Arzt weder Tablette noch Zäpfchen. Ihr müsst de facto dann zuschauen, wie der Baum stirbt, wenn er stirbt.
Also wenn er stirbt, können wir zuschauen, aber wir können Handlungsempfehlungen geben, dass wir sagen, wenn ein bestimmter Pilz in einem Bestand vorhanden ist, dass vielleicht eine andere Baumart gewählt werden kann, weil dieser Pilz arztspezifisch ist und somit nur einen Wirtsbaum oder eine Wirtsbaumart befällt.
Der würde dann nicht rüberspringen sozusagen, wenn ihr
daneben
anderem. Okay. Und wie sieht dann so ein typischer Arbeitsvorgang aus? Wie muss ich mir so eine Anamnese im Wald vorstellen? Ich meine, beim Arzt, das kennt man, da geht man hin, im Zweifelsfall muss man einzelne Kleidungsstücke ausziehen oder ähnliches, je nachdem, wo man welche Verletzung oder Erkrankung hat. Der Baum steht schon nackt vor euch und wie geht der jetzt vor? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir fahren meist in der Regel zu zweit raus, also ich zusammen mit meinem Förster. Und wir schauen uns den Bestand an, machen Einschätzungen, wie der forstlich vielleicht bewirtschaftet gewesen ist. Und dann schauen wir uns den Einzelbaum an, der betroffen ist. Das heißt, wir schauen in die Krone, wir schauen an den Stamm, wir schauen in den Wurzelbereich, ob es da Auffälligkeiten, Veränderungen gibt oder Krankheitssymptome. In der Regel müssen wir dann auch mal einen Baum fällen lassen, um diesen Baum näher zu inspizieren, weil ich muss ganz genau auch in die Krone schauen können, die einzelnen Triebe anschauen können und auch Proben nehmen. Und dazu wird in der Regel ein Baum gefällt und dann wird mit der Motorsäge das entsprechende Baumkompartiment, also entweder ein Ast oder ein Stamm oder ein Stück Wurzel herausgeschnitten. Das nehme ich mit ins Labor und dann kommt sozusagen der Patient Baum auf meinen Labortisch und wird von mir dann untersucht, erstmal visuell mit meinem Auge, dann mit einem Mikroskop. dann lege ich fest, welche Teile sehr interessant sind an diesem Baum und nehme kleine Gewebeproben von diesem Baum, lege ihn auf Nährmedien aus, dann züchte den Pilz, ja, der da eventuell den Schaden verursacht hat. Dann isoliere ich alle Pilze, die in diesem Gewebe vorhanden sind und sortiere sie dann und letztendlich versuche ich, diese Pilze dann zu bestimmen. Und das geht erstmal morphologisch, aber letztendlich benutze ich auch DNA-gestützte Methoden.
Morphologisch heißt über die Form.
Morphologisch heißt über die Form, über die, wie der Organismus aussieht, ja, wie seine Zellstrukturen aussehen, wie seine Reinkultur aussieht und wie seine Sporen oder seine anderen, ja, Zellorganellen aussehen.
Das heißt, dein Labor ist nicht nur der Wald, sondern dein Labor ist auch das richtige Labor.
Das ist das richtige Labor. Wir haben ein normales, biologisch-mykologisches, pilzkundliches Labor. Wir haben aber auch ein ganz modernes DNA-Labor zur Isolation der genetischen Erbinformation aus den Zellen.
Und jetzt in Buche Akut, in dem Projekt, über das wir sprechen, ganz konkret, habt ihr dann auf jeder Fläche, die untersucht wird, wir haben schon in den vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass die sich ja über Mitteldeutschland verteilen, seid auf jeder Fläche gewesen und habt einzelne Proben genommen, das heißt Bäume wurden gefällt und ihr habt Gewebeproben dann entnommen sozusagen.
Ja, also wir waren auf allen Untersuchungsflächen in unserem Projekt, wir haben aber erst auf 13 von unseren Untersuchungsflächen Bäume gefällt und zwar pro Fläche einen Baum und den ganz detailliert untersucht. Und von diesen Bäumen haben wir schon über 200 verschiedene Pilzarten isolieren können, die im holzigen Gewebe dieser untersuchten Buchen vorkamen.
Okay, wenn man jetzt sagt, also es geht um im Prinzip ja Mikroskopie, um viele biologisch grundlegende Themen. Bist du von Haus aus Biologin?
Ja, ich bin von Haus aus Biologin und habe die Fachausrichtung spezielle Botanik und Mykologie. Das heißt also, ich interessiere mich für die Verwandtschaftsbeziehungen von Pflanzen, kenne mich da sehr gut aus und auch bei den Pilzen.
Und du bist ja schon promoviert, du bist ja schon viele Jahre im Geschäft. Zu welchem Thema oder wie hat dich deine Doktorarbeit vorbereitet auf diese Tätigkeit, also darauf quasi der Pathologe für die Bäume zu werden? Oder die Pathologin,
vielmehr. Ich habe in meiner Doktorarbeit auf weltweiter Basis eine bestimmte Gattung holzbewohnender Pilze beschrieben, untersucht und sogar neue Arten aus den Tropen beschrieben innerhalb dieser Gruppe. Und während meiner Doktorarbeit habe ich einen Graduiertenkolleg geleitet, technisch und koordiniert, das hieß Interaktionen in Waldökosystemen.
Ein Graduiertenkolleg ist ein Programm, in dem viele Doktoranden gleichzeitig sozusagen promovieren in einem gemeinsamen Projekt.
Ja, ganz genau. Okay. Und Hauptziel war eben diese organismischen Interaktionen in den Waldökosystemen, insbesondere Pilzen.
Und würdest du sagen, dass sich die Inhalte deiner Forschung sehr verschoben haben seitdem, seit der Promotion?
Ja, weil ich habe mich während meiner Promotion hauptsächlich mit einer besonderen Pilzgruppe beschäftigt, die man den sogenannten Basidiomyceten, den Ständerpilzen, zurechnet. Aber die meisten Pflanzenpathogene sind Ascomyceten, Schlauchpilze. Und das ist ein bisschen Verlagerung in eine andere Organismengruppe.
Das ist eine ganz eigene Welt, die Welt, ja, der Pilze. Hast du vielleicht die eine oder andere Anekdote für uns von der Feldarbeit? Also ich stelle mir das spannend vor, man geht in den Wald hinein, schaut sich die Bäume an und sucht ja im Prinzip nach Pilzen, wie Pilzsammler auch, nach essbaren Pilzen schauen. Schaut ihr nach etwas anderen Pilzen? Wahrscheinlich auch nicht so sehr am Boden, sondern eher am Baum direkt, nehme ich an?
Wir schauen am Baum. Und wir schauen natürlich am Boden. Das heißt, wenn ich bestimmte Organellen suche, muss ich erstmal mich auf den Boden legen oder tief hinknien und dann wirklich auch die Erde wegkratzen und wirklich mit dem Auge, mit meiner Lupe direkt am Boden, ja, kriechen.
Um sie zu finden.
Genau.
Und in eurem Projekt, jetzt in eurem Teilprojekt, habt ihr schon gesicherte Erkenntnisse, von denen du sagen würdest, das ist eigentlich was, das haben wir jetzt im Buche Akut gelernt über die Buche und über ihre Problematik in den letzten Jahren durch die Trockenheit?
Ja, zum einen gab es immer schon Hinweise, dass es ganz bestimmte Pilze gibt, die in den Buchen leben, sozusagen schlafen und keine Symptome machen. Also äußerlich ist die Buche gesund, aber diese Pilze kommen vor. Da gab es 3-4 Arten, von denen man wusste, dass sie häufig sein sollen. Und das sind auch sogenannte latente, schlafende Pathogene.
Schläfer.
Genau, Schläfer. Und diese können aktiviert werden und Wie zum Beispiel, wenn wir einen Herpesvirus haben, einen Herpes-Simplex in der Lippe, da infizieren wir uns einmal und haben den für unser Leben lang. Und so ähnlich ist das auch bei den Buchen. Die nehmen diese Pilze auf und schädigen sie nicht. Aber durch diese Hitze und Dürre, die wir seit 2018 und den Folgejahren gesehen haben, sind diese Pilze erwacht und schädigen nun die Buchen. Und wir haben wirklich nachweisen können, dass diese drei Hauptarten wirklich hauptsächlich in diesen Bäumen schlafend vorkommen und auch für die Schäden zuständig sind.
Wie würdest du, wenn wir jetzt mal versuchen, das zu übertragen für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, wie würdest du einem Laien, der deine Arbeitsweise nicht kennt, der nicht weiß, wie ihr vorgeht sozusagen, wie würdest du dem sagen, wie erkennt der, ob eine Buche gesundheitliche Probleme hat? Wir haben schon darüber gesprochen mit den vorherigen Gästen, dass zum Beispiel, also in unserem Teilprojekt, wir machen das über die Struktur, wir messen dann mit dem Laserscanner die Struktur und sehen, die Struktur vereinfacht sich, Feinäste werden abgeworfen, mit dem Baum stimmt irgendwas nicht. Und die Fernerkundler, die schauen in die Kronenverlichtungsgrade, also den Blattabwurf. Wie würdet ihr sagen, am schnellsten kann ein Laie erkennen, ob so ein Baum jetzt einen Pilz hat oder nicht?
Also zum Ersten ist natürlich die Krone ganz wichtig. Wenn die nicht mehr dicht ist und man durchsehen kann, stimmt was nicht. Wenn man unten auf den Boden schaut, würde man dann, wenn eine pilzliche oder komplexe Erkrankung vorliegt, sehr häufig viele Äste sehen, mehr Äste als normal. Das ist schon mal ein erstes Anzeichen.
Also Äste, die von oben kommen.
Äste, die von oben heruntergefallen sind und abgestorben sind. Da muss man immer vorsichtig sein. Dann, wenn man Auffälligkeiten am Stamm sieht. Das Allerbekannteste wäre oder Einfachste, wenn wir große, konsolenförmige Fruchtkörper von Pilzen an dem Stamm sehen. Also die sehr dominant sind, wie zum Beispiel der Zunderschwamm. Das ist ein sehr gutes Kennzeichen. Aber auch jegliche Veränderungen am Stamm, wie zum Beispiel Spechtabschläge. Also wenn der Specht probiert hat, dort Insekten zu finden, dann sieht die Rinde verändert und abgeschlagen auf. Oder wenn die Rinde, also die Borke des Baumes, abblättert, dann ist was nicht in Ordnung. Oder wenn sich Flüssigkeitsflecken am Stamm zeigen, sogenannte Schleimflussflecken, die sehen meistens dunkel aus, dann stimmt auch etwas mit dem Baum nicht. Und dann muss man näher an den Baum rangehen und schauen, ob man Hinweise auf Pilze findet.
Jetzt ist ja Pilzbetrachtung, Pilzernte für den Laien auch eine Jahreszeitenfrage. Inwiefern spielt die Jahreszeit bei euch eine Rolle? Kann man das zu jeder Jahreszeit machen, dass man rausgeht? Ich könnte mir vorstellen, zu bestimmten Jahreszeiten ist es wesentlich leichter zu erkennen, ob ein Befall existiert oder nicht.
Wir können die Pilze meist zu jeder Jahreszeit finden. Es gibt Pilze, die treten nur im Herbst auf oder vornehmlich im Herbst. Das sind meistens die Pilze, die mit den Bäumen in einer Symbiose vergesellschaftet sind. Wenn die Bäume ihre Blätter verlieren und die Photosynthese einstellen, dann kommen diese Pilze, wie zum Beispiel der Steinpilz, aus dem Boden.
Also gute Pilze.
Die Frucht, genau. Die guten Pilze, die Fruchtkörper, die wir auch gerne essen. Aber solche Pathogene, wenn sie denn Fruchtkörper bilden, sind sehr klein und können meist ganzjährig gebildet werden.
Pathogene heißt die den Baum töten könnten.
Ja, Pathos, also von Tod, der Tod bringt.
Ja, okay. Interessant. Das heißt, du musst auch im Winter raus, nicht nur
ich muss auch im Winter
der Rahmenjahreszeit. Wir haben da schon mal in einem anderen Rahmen drüber gesprochen, dass es hier nicht jede Arbeit im Feld für den Forscher gleich angenehm ist. Und wir mit unseren Laserscannern haben immer den Vorteil, sobald es friert, gehen wir nicht mehr vor die Tür, weil die Laserscanner dann nicht mehr funktionieren beziehungsweise nicht mehr betrieben werden sollen. Bei euch ist das anders.
Ist das anders. Wir könnten ganzjährig rausgehen, aber wir schließen unser Labor meistens Mitte Dezember und machen dann eine komplette Reinigung und danach werden keine Proben mehr angenommen, weil wenn wir eine Probe annehmen und solche Kulturen zur Isolation von Schadpilzen ansetzen, brauchen diese Pilze schon 1 bis 2 Wochen, bis sie auswachsen und dann ist Weihnachten und dann ist das Labor nicht besetzt. Also schieben wir solche Dinge dann wieder in den Januar.
Das heißt, ihr habt Labore, die gereinigt werden müssen, hygienisch sauber werden müssen und müsst bestimmte Sicherheitsstandards auch einhalten. Ist irgendein Pilz, der in einem Baum ist, für den Menschen gefährlich?
Es gibt einige Pilze, die auch für den Menschen gefährlich sein können, wie zum Beispiel die Rußrindenerkrankung des Ahorns. Das ist ein Pilz, der produziert massenhaft ganz kleine, dunkle Konidien, also Sporen, die lungengängig sind. Und wenn man jeden Tag sehr intensiv und über einen längeren Zeitraum diese Sporen ständig einatmen würde, könnte es zu einer allergischen Reaktion in der Lunge kommen. Das hat man zum Beispiel...
Sägewerk, stell ich mir vor, oder?
Da könnte das auch passieren, aber man hat das beobachtet in den 1960er Jahren in Amerika, und zwar in der Papierindustrie. Da hat man nämlich Ahornbäume, Zuckerahornbäume und andere, die befallen waren, in geschlossenen Räumen entrindet. Und die Mitarbeiter haben diese Sporen eingeatmet und die sind erkrankt.
Aber bei uns besteht jetzt eigentlich für niemanden eine Gefahr in Bezug auf Pilze, die man von einem Baum bekommen hat.
In der Regel nicht, aber man muss immer sagen, es gibt Menschen, die sind allergisch gegen Pilze, ja, oder reagieren sehr leicht. Und wenn jemand zum Beispiel immunsupprimiert ist und solche Pilze einatmet, könnte es zu Reaktionen kommen. Mhm. Aber in der Waldluft können pro Kubikmeter mehrere tausend bis zigtausend Sporen sein und die schaden uns nicht.
Die schaden uns nicht. Das wäre auch wirklich schade, wenn die uns schaden würden und der Waldspaziergang plötzlich nicht mehr zum Waldbad, sondern zum Desaster werden würde. Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, bevor wir zum Ende kommen.
Gerne.
Langes Mikroskopieren, also die Arbeit im Labor, all das ist doch wahrscheinlich heute auch inzwischen, zumindest in Teilen, durch Digitalisierungsprozesse abgelöst worden. Also andere Mikroskope, elektronische Mikroskope. Oder wo würdest du sagen, hat jetzt auch Digitalisierung bei euch Einzug gehalten?
Digitalisierung hat Einzug gehalten, dass wir alles, was wir händisch sozusagen oder mit unseren Augen beobachten, anschließend digitalisieren. Aber eine gute mikroskopische Analyse kann nicht ersetzt werden, weil in der Regel sind die Präparate, die wir haben, nicht eindimensional und jedes Präparat ist anders. Und es ist einfach mein Fachkenntnis gefragt, dass ich an genau der richtigen Stelle schaue und dann auch im Mikroskop verschiedene Ebenen betrachte. Natürlich könnte man Sporenmessungen, wenn man gute Präparate hat, digitalisieren. Aber wir haben keine Standardpräparate. Jeder Fall ist gänzlich anders und muss neu betrachtet werden. Und deshalb ist alles händisch und manuell und wird anschließend digitalisiert.
Anschließend zur Datensicherung.
Zur Datensicherung, zur Vereinfachung und späteren Bearbeitung.
Wenn du jetzt eine Beschreibung machen müsstest für das Aussehen eines Waldspaziergangs in 20 Jahren, welches Bild würdest du zeichnen für unsere Buchenwälder in Mitteldeutschland?
Ich glaube, die würden ganz ähnlich aussehen wie jetzt, weil ich sehe ein ganz großes Potenzial bei der Rotbuche. Die Buchen, die jetzt sterben, die sind ja in Bedingungen oder Umweltbedingungen gepflanzt worden, die wesentlich kühler und wesentlich feuchter waren. Aber wir sehen, dass die Naturverjüngung von diesen Buchen, die jetzt die Krise überlebt haben, wesentlich besser aussieht. Und ich denke, wir werden auch noch in 20 oder mehr Jahren einen schönen Buchenwald haben. Der mag anders aussehen, da mag es andere Baumarten dazugeben, die mit also solchen Hitze- und Trockenheitsbedingungen besser zurechtkommen. Aber ich denke, es wird weiterhin Buchen geben.
Also Hoffnung am Horizont.
Ja, Hoffnung für die Rotbuche.
Das Projekt Buche Akut ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem Forschende aus drei Institutionen eng zusammenarbeiten. Die Universität Göttingen, das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum in Gotha und die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen. Gefördert wird das Projekt über die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, Förderprogramm Waldklimafonds mit Mitteln des Landwirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums. Förderkennzeichen 2220WK10A-C1. Dieser Podcast wurde aufgenommen im Dezember 2023. Produziert wurde er von Forst erklärt. Bei Fragen zu diesem Podcast schreiben Sie mir, Dominik Seidel, eine E-Mail an dseidel@gwdg.de.